Die Gece Chabar, der Iran-Podcast.
Hi, ich bin Steffi Rode.
Ich bin Adnan Tabatabai.
Herzlich willkommen zu der 16. Episode des Iran-Podcasts. Adnan, wir müssen uns erstmal wieder so ein bisschen dehnen, stretchen, strecken. Es ist viel passiert. Wir haben länger auch nicht mehr miteinander geredet.
Richtig.
Genau, das heißt, lass uns mal so ein bisschen warm quatschen. Ich glaube, es gibt eine Sache, um die wir einfach nicht drum herum kommen, nämlich diesen neuen Termin, der 29.11. Da gibt es eine neue Runde der Verhandlungen über das Atomabkommen.
Du willst jetzt wirklich allen Ernstes mit JCPOA anfangen? Das hatten wir
ja. Ja, es tut mir leid. Also irgendwie, ich weiß, uns beide nervt das so ein bisschen als Thema, weil es halt auch so ongoing ist und wahnsinnig viel Kraft braucht für diese Trippelschritte und Minischritte, die da irgendwie gemacht werden. Andererseits muss man schon drauf gucken.
Nee, das ist ja schon richtig, aber dann lass uns wenigstens anteasen, damit nicht alle direkt abschalten, dass wir danach auch. Wenn wir schon außenpolitisch anfangen, dann können wir ja auch ein bisschen über die Auswirkungen der Wahlen in Irak sprechen. Mhm. Also quasi, wie sieht man das in Teheran nach den Wahlen vom 10. Oktober in Irak? Und dann könnten wir vielleicht im Hauptteil ein bisschen ausführlicher über 100 Tage Raisi sprechen. Also so ungefähr. 3 Monate ist er jetzt im Amt. Was hat das alles gebracht und wo stehen wir jetzt? Vielleicht können wir das so ein bisschen auch schon mal ankündigen. Und dann bin ich auch einverstanden, dass wir mit dem 29. November und der Wiederaufnahme der Wiener Verhandlungen zum JCPOA beginnen.
Wir können das ja auch kurz machen. Ich will dann auch noch darauf gucken, warum Hacker gerade so super busy sind und was eigentlich in diesem ganzen Cyberspace passiert. Da gibt es ja auch irgendwie. Genau, da schauen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Da ist nämlich gerade ziemlich viel Musik drin gewesen in den letzten Tagen
und Wochen. Und auch so ein bisschen parlamentarisches Gebrassel mit einem neuen Gesetzesentwurf, der gar nicht mehr so neu ist, aber über den können wir auch kurz sprechen. Also der spielt in diesem Zusammenhang natürlich auch noch mit rein. Aber ich kann auch sagen, diesmal habe ich ein Follow-Der dabei, was sogar ein Lebensmittel-Follow-Der ist.
Yay!
Also das passt jetzt diesmal. Aber gut, machen wir erstmal eins nach dem anderen. Du hast quasi auserkoren, dass wir damit beginnen, wo wir in Sachen JCPOA stehen.
Genau, also es wird diese neue Runde eben geben. Das war jetzt lange nicht so ganz klar, weil im Iran eine neue Regierung angetreten ist und die ganzen westlichen Mächte extrem genervt waren in den letzten Wochen von der Verzögerungstaktik der Iraner. Gleichzeitig, also was mir so aufgefallen ist, dass das ist ja auch eine Beziehungsgeschichte letztlich, ne? Also diese diplomatischen Verhandlungen kann man ja auch immer sehen wie so eine ganz beschissene Ehe, oder?
Also, jetzt bin ich gespannt, zwischen wem diese Ehe
steht. Oder so eine Non-Ehe. Ich weiß nicht, ob die Metapher trägt, aber dieses, mir kommt das gerade so vor, dass Iran halt sagt, wir wollen nicht wieder betrogen werden. Also wir wurden von den USA verlassen und wir wollen jetzt eine Garantieforderung in einem neuen Vertrag, dass die USA nicht mehr einfach so aussteigen können. Mhm. So, und die USA sagen, sorry babe, das ist leider jetzt nicht so möglich, weil wir wissen ja auch nicht, wie wir uns in 4 Jahren fühlen und ob wir dich dann wieder verlassen wollen. So.
Verstehe. Das heißt also, dieses Ehegelübde, bleiben wir mal bei diesem Bild, wird gefordert, kann aber nicht erbracht werden. Und in diesem Zusammenhang ist es vielleicht, glaube ich, lohnenswert zu sagen, natürlich ist eine amtierende Regierung wie die von Joe Biden nicht in der Lage, ein Gelübde abzugeben, was dann auch die danach vielleicht 2024 gewählte Regierung einhalten würde. Aber was zwischenzeitlich berichtet wurde, war ja auch, dass Iran selbst oder andersrum, dass selbst die USA unter Biden nicht bereit sind, für die verbleibende Amtszeit von Biden zu garantieren, dass man nicht neue Sanktionen verhängen würde. Also da hat man dieses Gelübde, was irgendwie für immer gelten sollte, hat dann Teheran irgendwann reduziert zu einem Gelübde, das nur für die 3 verbleibenden 2 Jahre vor der nächsten Wahl, er könnte ja wiedergewählt werden, aber zumindest für diese 3 Jahre wollte Teheran dann eine Garantie, dass es keine neuen Sanktionen geben würde, wenn der JCPOA wiederbelebt ist. Aber selbst das wollte man aus Washington nicht. Aber dann gab es in diesem gemeinsamen Statement von der E3 mit den USA von vergangener Woche. Wir reden jetzt am 5. November, das heißt vergangene Woche, Ende Oktober, gab es dann ein gemeinsames Statement, in dem die USA und die E3 sagten, dass es keine neuen Sanktionen geben würde, solange sich Iran an das Abkommen hält. Und das war für viele sozusagen ein Schritt Richtung Ehegelübde, was die Iraner wollen.
Allerdings gab es jetzt ja ganz kurz vorher dann diese neuen Sanktionen gegen das Drohnenprogramm der Revolutionsgarden, ne? Also, wo die USA gesagt haben, so hier, guck mal, da müssen wir nochmal, weil da ja unter anderem ein Kommandeur eben von den Revolutionsgarden sanktioniert wird, dem vorgeworfen wird, da in diesen Angriff verwickelt zu sein von diesem Frachtschiff Mercer Street und auch auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Also da hat man quasi auch nochmal. Irgendwie, das wird ja immer mal wieder gemacht, gezeigt, dass das eben weitergehen kann.
Vermutlich auch, um zu verdeutlichen, dass Dinge fernab des Nuklearprogramms weiterhin
Weiter.
kritisch beäugt werden und auch sanktioniert werden können. Also das,
Genau.
denke ich, war dann das Signal an Teheran.
Genau. Und ich überlege gerade auch noch so ein bisschen, rum in auf dieser Be Also wenn man bei der Beziehungsmetapher bleibt, dieses Auseinanderfallen kennt man ja häufig von Handeln und Sprechen, ne? Also wie sprechen die jeweiligen Partner und was tun sie dann de facto? Weil beim Iran ist es zum Beispiel jetzt so, also der Außenminister, wenn man den beobachtet, der gibt sich ja, also betont so eine Art von Transparenz, also zumindest was die Regionalpolitik angeht. Also zu sagen, wir wollen Transparenz über die Verhandlungen, dass auch die Nachbarn und die Freunde in der Region informiert werden darüber und dass sogar über den Oman eben die Saudis, also eigentlich der Erzfeind von Iran, informiert wird, was da der Stand ist. Also dass man da versucht, dieses Narrativ von Iran ist ein gefährlicher Aggressor in der Region, dass man das so ein bisschen versucht zu unterminieren oder abzubauen, da abzurüsten. Und gleichzeitig muss man natürlich auch festhalten, dass Iran jetzt lange Fakten geschaffen hat, ne, und auch Verhandlungsmasse de facto ja mit der weiteren Anreicherung von Uran. Also da ist man jetzt inzwischen bei einer Vervierfachung im Vergleich zum Juni. Und eigentlich darf der Iran ja laut dem Atomabkommen Uran nur anreichern auf weniger als 4%. Jetzt haben sie das aber eben gemacht auf diese 60% teilweise. Das heißt, da ist klar Verhandlungsmasse geschaffen worden im Sinne von, okay, da können wir auch wieder von abrücken, wenn bestimmte Zugeständnisse von einer Seite gemacht werden.
Richtig, das hat man jetzt im Grunde genommen diese ganzen Monate angehäuft. Und ich glaube, es war wirklich auch, also beide Thesen treffen zu, dass man einerseits sagt, Iran wollte das Ganze hinauszögern, um Verhandlungsmasse anzusammeln. Aber mindestens genauso valide ist für mich auch die These zu sagen, Iran musste sich nach der Wahl erstmal auch sortieren. Gerade das außen- und sicherheitspolitische Team, da gab es langes Händedrücken, sagen wir mal so, Armdrücken meine ich, langes Armdrücken, wer denn jetzt tatsächlich zum Beispiel Verhandlungsführer wird, wer der politische Stellvertreter des Außenministers wird. Das ist jetzt Ali Boghredi Kani geworden, der ja auch eine Zeit lang als Außenminister gehandelt wurde. Nun muss man sich aber auch wirklich fragen, er ist natürlich jetzt in dieser Position des Verhandlungsführers, was vorher Abbas Araghchi war. Was aber völlig offen ist, ist, hat Ali Boghredi Kani genauso viel Gestaltungsraum und Gestaltungsmöglichkeiten, die Abbas Araghchi zum Beispiel hatte? Oder ist Ali Boghredi Kani auch im Grunde genommen einfach nur ein neues Gesicht, von dem man weiß, dass er ein Kritiker und Gegner des JCPOA gewesen ist und dass er aus der Schule von Saeed Jalili kommt, wenn man so will? Es ist aber aus meiner Sicht völlig offen, ob das jetzt auch bedeuten soll, dass man den JCPOA nicht will, sondern ich glaube eher, dass es darum geht, neues Gesicht, man zeigt sich jetzt als noch härtere Nuss, die noch härter zu knacken ist, aber die Tatsache, dass es einen neuen Verhandlungstermin gibt, zeigt ja, dass man irgendwie auch in Teheran noch hofft, dass man hier erfolgreich zu einem Abschluss der Verhandlungen kommen kann. Was ich auch für wichtig finde, wenn wir über die These sprechen, dass Iran das dass Iran länger gebraucht hat, ist die Tatsache, dass man in Teheran durchaus weiß, dass ein Scheitern der Gespräche ja auch wirklich eine ernstzunehmende Möglichkeit ist. Also wenn man sich wieder trifft, muss irgendwie aus diesem ersten Treffen ein positives Signal kommen. Weil sonst ist mit der Stimmungslage, die es sowohl in Washington als auch in Europa und auch in Teheran gibt, keine Option, sich zu treffen und dann kommt da nichts bei rum. Und ich glaube, dass man da sehr viel im Vorfeld sondieren musste. Deswegen wollte Ali Boradi Kani ja auch erst nach Brüssel reisen mit den EU-Koordinatoren, um Enrique Mora sprechen, die einzelnen JCPOA-Außenminister nochmal treffen. Diese ganze Vorbereitung war wahrscheinlich notwendig, um zu verhindern, dass nach dem ersten Gespräch schon tatsächlich nichts passiert. Deswegen können wir eigentlich erstmal sagen, gut, Ende November, jetzt hat ja erstmal Amir Abdullahian auch sich mit Corona infiziert. Das heißt, das dauert eh, bis er aus der Quarantäne rauskommt und handlungsfähig ist, bevor dann sein Verhandlungsführer zu den Gesprächen gehen kann. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich glaube, in Europa ist man auch sehr gewillt, dass da was draus wird. Aber wenn ich ehrlich bin, Steffi, habe ich das Gefühl, dass man in Europa eher zuschaut. Die Chinesen und die Russen waren sehr aktiv, die Iraner zu überzeugen, zurückzukommen. Natürlich haben auch die Europäer in ihren Gesprächen das versucht, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, auch in der Berichterstattung. Man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass die Europäer da sehr gestalterisch tätig sind, sondern mehr so zuschauen und hoffen.
Ja, und so ein bisschen so diese Standardsachen absetzen, also von Frankreich irgendwie, dass sie sagen, wir können auch trotz der Verhandlungen weiterhin natürlich diplomatisch gegen den Iran vorgehen, wenn die sich an bestimmte Sachen nicht halten oder so. Also das sind so diese Standardsachen im Sinne von, wir haben euch im Auge, also wir schauen da genau drauf hin, aber natürlich trotzdem befürworten wir die Verhandlungen. Also so ein bisschen drohen und gleichzeitig halt sagen, wir nähern uns an. Ja, aber es ist nichts Neues in dem Sinne.
Und irgendwas sagt mir, liebe Steffi, dass wir bei der nächsten Episode das Thema wieder aufgreifen werden.
Genau, dann genug davon. Dann können wir ja innenpolitisch, wollen wir direkt innenpolitisch weitermachen oder willst du noch?
Ich würde ja tatsächlich sagen, dass wir kurz noch außenpolitisch bleiben und in den Irak blicken.
Ja, dann machen wir das doch.
Also wir machen jetzt sicherlich keine Nachlese der Wahlen in Irak, aber am 10. Oktober wurde dort gewählt und es gab sehr viel Berichterstattung hinterher darüber, dass das Ergebnis Irans Einfluss in Irak schwächen könnte, beziehungsweise dass die iranischen oder die Verbündeten Irans und deren Wahlniederlage auch Irans Position in Irak schwächen würden. Und ich glaube, deswegen wäre es ganz gut, dass wir darüber nochmal sprechen, wie man das Ganze in Iran gelesen hat. Vielleicht die wichtigsten Hard Facts, also es gab sehr niedrige Wahlbeteiligung. Offiziell wurde sie auf 41, 42% bekannt gegeben. Das kennt man irgendwoher. Und inoffiziell heißt es aber, dass man eigentlich bei knapp über 20% lag. Die Folge von niedriger Wahlbeteiligung, diesen Diskurs kennen wir ja auch in Deutschland, ist, dass die Wilden und die Radikalen da eigentlich häufig von profitieren. Und so ist also Muqtada Sadr als stärkste Person hervorgegangen und hat die meisten Sitze. Das ist erstmal vor allen Dingen dahingehend überraschend, als dass sozusagen aus den schiitischen Gruppierungen er als stärkste Kraft hervorgegangen ist. Und dass die besonders Iran-nahen Kameraden aus dem Fatah-Block, es ist quasi der politische Arm der Volksmobilisierungseinheiten oder der Hashd al-Shaabi, die haben stark eingebüßt. Und das sieht man natürlich als Bad News für Iran. Gleichzeitig hat ein gewisser, guter alter Bekannter von Nouri al-Maliki, der früher mal Premierminister war, in den Jahren, die dann zur Katastrophe rund um ISIS geführt haben, der hat sich wieder so ein bisschen aus der Versenkung hervorgekommen, zweitstärkste Kraft des schiitischen Blocks geworden. Und somit sind im Grunde genommen ein extrem radikaler Vertreter des schiitischen Blocks, nämlich Nuri al-Maliki, auf der einen Seite, aber eben auch mit Muqtada Sadr jemand, der recht unberechenbar scheint und den man im Ausland ein bisschen auch als Iran-kritisch betrachtet. Und deswegen ist jetzt sozusagen aus Teheran wichtig zu beobachten, was versucht man, um den eigenen Einfluss unter den schiitischen Gruppierungen vor allen Dingen, aber auch unter den Kurden Iraks geltend zu machen. Denn, und darauf will ich hinaus, derjenige, der am Ende Premierminister wird, das ist das politische System Iraks, das wird ja ein schiitischer Kandidat sein. Also der Premierminister ist immer schiitisch, der Parlamentssprecher sunnitisch und der Präsident immer Kurde. Und die Frage des Premierministers, also des Regierungschefs, ist im Grunde genommen immer eine Kompromissfrage unter den schiitischen Gruppierungen. Und da gibt es eben jetzt diese Machtverschiebungen, die Einflussmöglichkeiten, die jetzt plötzlich jemand wie Muqtada Sadr hat, und jemand auch wieder wie Nuri al-Maliki hat. Und da wird sich, und diese beiden sind sich auch eigentlich eher Spinnefeind. Und da wird jetzt quasi die Frage sein, kriegt es Iran wie zu den guten Zeiten unter Qasem Soleimani hin, diese Fragmentierung innerhalb der schiitischen Gruppen irgendwie zu verringern, einen Kitt herzustellen, der sie wieder vereint, um einen starken Premierminister hervorzubringen. Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen die Frage, die iranische Elite, die politische Führung gerade umtreibt. Und ich halte das für wichtig, weil wir ja auch beim letzten Mal haben wir über Afghanistan gesprochen, der andere Nachbar mit langer, langer Grenze. Und auch in Irak gibt es jetzt eben dynamische innenpolitische Verschiebungen. Deswegen ist Iran da außenpolitisch auch gerade sehr mit befasst.
Aber wir können jetzt noch nicht davon sprechen, dass Iran da wirklich viel Macht verloren hat, sondern also man versucht gerade noch diesen Shift mitzumachen und eben die verschiedenen schiitischen Gruppierungen irgendwie weiterhin zusammenzubringen und die Kontrolle dort auch zu behalten, also den Fuß in der Tür quasi zu halten.
Genau, ich glaube tatsächlich, dass Iran sich insgesamt tief verankert genug wähnt, als dass man jetzt wirklich richtig besorgt wäre. Aber
Trotz
trotz.
der Proteste, die es ja lange gab, ne? Also wo die Bevölkerung auch klar gesagt hat, wir wollen nicht mehr so viel iranischen Einfluss haben.
Absolut,
Also
und das ist
die
ja
ganze
quasi so
Feindlichkeit, ja.
richtig. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen diese Thematik dabei. Auch diese Proteste haben letztlich an der politischen Ordnung Iraks ja nicht viel verändert. Und auch jetzt mit den Wahlergebnissen ist es durchaus denkbar, dass zum Beispiel jemand wie Nuri al-Maliki oder jemand, der durch ihn gestärkt wurde, dann plötzlich Premierminister wäre. Und das wäre mit das Letzte, was sich die Protestbewegung vor 2 Jahren eigentlich gewünscht hat. Nämlich, weil das sind genau diejenigen, die zumindest in den Teilen, die auf der Straße waren, viel zu sehr auf die Allianz mit Iran geblickt haben. Aber gut, da muss ich auch sagen, will ich meine Irak-Kenntnis überhaupt nicht überstrapazieren. Das wissen andere besser. Ich will damit quasi nur zum Ausdruck bringen, dass man in Iran natürlich sehr stark drauf blicken wird, dass man sich seiner Grenzen bewusst sein wird, wo hören quasi die Loyalitäten dieser schiitischen Gruppierungen mit Irak, in Irak mit Iran auf und wo gibt es dann quasi eine nationale Agenda. Das muss alles sondiert werden. Und da wird es, und das sagen natürlich auch sehr viele Beobachter, ist es diesmal ein Unterschied, weil es gibt eben nicht diese Integrationsfigur, nennen wir ihn mal ganz kurz euphemistisch so, den Haj Qasem Soleimani und auch Abu Mahdi al-Muhandis. Die beiden gibt es im Moment nicht, die sehr viel für das Kitten der Fragmentierung innerhalb der schiitischen Gruppierungen gesorgt hatten. Das wird wichtig sein zu beobachten und vielleicht noch als letzten Punkt dazu, weil das auch außen- und regionalpolitisch wichtig ist. Man hat deswegen auch mal kurz innegehalten bei den Gesprächen, die ja zwischen Iran und Saudi-Arabien im Irak stattgefunden haben. Gar nicht so sehr, weil das Ergebnis die Machtbalance zwischen den beiden verändern könnte, sondern weil eben Irak als Host im Moment mit anderen Dingen beschäftigt ist. Aber auch das müssen wir weiter beobachten, weil letztlich diese Rolle, die Oman bei den Nuklearverhandlungen vielleicht hat und auch gegenüber Saudi-Arabien da als Gesprächskanal genutzt wird, die hat ja auch ein Stück weit Irak jetzt übernommen. Deswegen ist es auch in iranischem Interesse und im saudischen Interesse, dass man da in Irak relativ schnell zu einer Einigung kommt, damit auch dort diese Gespräche zwischen Iran und Saudi-Arabien weitergehen können.
Johanna, danke dir für diese kurze Einschätzung. Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal so einen Überblick gehabt, was regionalpolitisch sich gerade getan hat, zumindest mit Blick auf diese paar Länder. Genau, Wahlen im Irak. Im Iran sind die Wahlen ja schon ein bisschen länger her. Präsident Raisi hat seine ersten 100 Tage im Amt überstanden. Und eigentlich kann man irgendwie sagen, dass es ziemlich stressig war für den, weil ja, eigentlich ein eisiger Wind ihm ins Gesicht bläst, ne? Also wenn man sich
Ja.
anschaut, wer sich da alles, also welche auch wichtigen Persönlichkeiten sich da jetzt äußerst besorgt zeigen, also vor allen Dingen wegen der wirtschaftlichen Lage. Ich denke da an den Justizchef, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass wenn jetzt die Produktion weiter sinkt und noch mehr Menschen arbeitslos werden, dass das zu wirklichen Verwerfungen führen kann. Also ich glaube, er hat von sozialen so Abnormalitäten oder so gesprochen. Und hat eben darauf verwiesen, dass die politischen und die sozialen Probleme im Iran natürlich vor allem durch die wirtschaftlichen Einschränkungen kommen. Also er hat jetzt nicht ganz explizit
Ja.
gesagt Sanktionen, aber schon gesagt, dass die Ursache ist, Großayatollahs melden sich zu Wort, dass Iran die internationale Isolation jetzt beenden muss. Also mischen sich quasi auch ein in die große Debatte um das Atomabkommen letztlich. Und die Sanktionen. Und auch im Parlament geht es ja hoch her, ne? Also was man so hört. Das ist ja
Auf
ganz schön
jeden Fall.
krass.
Das muss man tatsächlich mal so festhalten. Also bleiben wir mal kurz bei dem Großayatollah, den du angesprochen hast. Also es gibt ja nicht mehr so viele lebendige Großayatollahs, also Geistliche des höchsten religiösen Grades in Iran. Und einer von ihnen ist Großayatollah Safi Gul Payegani. Und der hat in einem Treffen mit Parlamentssprecher Ghalibaf, du hast es gerade angedeutet, quasi darüber gesprochen, dass es nicht im Interesse der iranischen Bevölkerung sei, bei den Außenbeziehungen Beziehungen zu bestimmten Ländern zu meiden. Also er benutzt diese iranische Redensart des Dahr Kerdan. Also das heißt, man ignoriert nicht nur, sondern man meidet richtig aktiv, man ist quasi beleidigt und will mit
Das ist
dieser.
ja auch wie in einer Beziehung, ne? Also wenn man das sozusagen,
Bist du
das
wieder
ist
mit
ja
deiner
auch,
Ehe am Start jetzt,
ja, genau. Also
ne?
das ist ja eine Vokabel, die man auch in Beziehungen benutzt. So.
So sieht's aus. Nee,
Ja,
vollkommen
in
richtig.
Freundschaften und sonst was, ja.
Hast recht. Also das trifft tatsächlich zu, dass man auch hier bei ihm dann diese Analogie findet. Und was hierbei wichtig ist, also wie gesagt, er fordert dann im Grunde genommen von Parlamentssprecher Ghalibaf, dass die Regierung sich mehr Mühe gibt, mit allen Ländern eine würdevolle Beziehung aufzubauen, und dass im Interesse der Bevölkerung diese Beziehungen zielgerichtet geführt werden müssen. Und was ganz interessant war, dass das auf diese Generalkritik, die Großayatollah Safi Gul Payegani geäußert hatte, es dann Kritik gab, warum sich ein Großayatollah in quasi Außenpolitik so ein bisschen einmischt. Dann gab es Kritik daran, dass es Kritik gegen einen Großayatollah gibt. Und dann gab es quasi dann auch einen weiteren Großayatollah, Nouri Hamedani, der sich dann zu Wort gemeldet hat und nochmal erinnert hat, dass die Großayatollahs in der Geschichte Irans und über die Islamische Republik hinaus immer sich gesorgt haben um die Lebensverhältnisse der Menschen. Deswegen sei es doch jetzt das Normalste und auch völlig legitim, für einen Marja-e-Taqlid, also für einen Großayatollah, den es nachzuahmen gilt, sich dann eben auch so kritisch zu äußern über die Belange im Land. Und das war eine interessante Debatte. Und du sprachst auch an, dass es im Parlament ein bisschen hoch hergeht. Lass uns mal kurz reinhören, was da abging.
مگر در کشور قطع الرجال علمی و سیاسی داریم که در نهاد ریاست جمهوری چهار نفر از اساتید برجسته دانشگاهی کشور دیده نمی شوند که حداقل در مناسبات رسمی چند خط بنویسند و به شما بدهند تا این همه شاهد گفتمان ضعیف و بحث برانگیز غیر علمی و غیر استنادی از شما نباشیم.
Ja, also der Parlamentarier sagt hier so in Richtung Regierung Reisi. Naja, es werden sich ja wohl hier in unserem Land ein paar intelligente Leute finden lassen, die ihnen ein paar Zeilen schreiben oder für sie schreiben, damit sie sich quasi nicht mit diesen schwachen und fragwürdigen und unwissenschaftlichen Aussagen da irgendwie brüsten müssen, sondern dass sie mal jemanden haben, der da irgendwas Sinnvolles schreibt. Das war schon echt frech, ne? Was der da gemacht hat, oder?
Ja, also ich fand eben auch, weil das ging so ein bisschen über, sagen wir mal, sachliche Kritik hinaus. Also er geht wirklich den Präsidenten selber an. Also wir reden hier von Mahmoud Ahmadinejad. Er ist Parlamentarier aus der Stadt Chorzand und
Also
ist.
Hinterbänkler, ne, müssen wir sagen, man kennt den jetzt nicht wirklich.
Das stimmt, das stimmt. Ich
Ja.
kannte ihn jetzt auch nicht vor dieser Geschichte. Und er ist aber auch Mitglied in der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik. Und ja, geht Raisi auch persönlich an. Also er sagt am Anfang, und das ist so immer dieses Caveat am Anfang, so ich entschuldige mich jetzt, falls ich Ihnen Unrecht tue, aber. Und dann gibt er halt Gas und sagt so, seine Provinzreisen wären ja auch eher nur so pro forma und würden nicht wirklich zur Besserung und zur Heilung der Lebensverhältnisse führen und geht dann eben, und das hast du angedeutet, voll ab auf die Sprachgewandtheit und Rhetorik von Raisi, dass er unwissenschaftlich, unfundiert manchmal Dinge sagt und es müssen doch mal Berater kommen. Und der Punkt ist natürlich so nach 3 Monaten oder jetzt angehend 100 Tagen konnte man ja noch nicht erwarten, dass sich etwas grundsätzlich verbessert, aber zumindest gibt es die Erwartungshaltung, dass man Trends in die richtige Richtung sieht. Und diejenigen, die diese Trends nicht sehen, machen jetzt halt auch mal ein bisschen Stress, wie man sieht. Und dann gibt es die steigenden Lebensmittelpreise, da gibt es unterschiedliche Zahlen, die teilweise erschreckend sind, dass sich Grundnahrungsmittel seit Anfang des iranischen Kalenderjahres um bis zu 60% teurer geworden sind. Also das heißt, da gibt es wirklich Warnungen von Leuten, die sagen, ey, ihr müsst das jetzt mal alles schnell in den Griff bekommen. Und den Justizchef hast du ja auch schon hinzugezogen, der dann auch im Grunde genommen mit anderen Worten sagt, sonst gibt es hier gefährliche Verwerfungen. Und das sind deutliche Warnsignale und ziemlicher Druck auf den Präsidenten.
Ja, und auch besorgniserregende Zahlen und Umfragen. Also es gibt eine Studie der Universität Maryland und da sagen 63% der Befragten, dass eben das Missmanagement das größte Problem ist und eben zu negativen Effekten in der Wirtschaft führt. Also zu diesem quasi brachliegenden Wirtschaft. Und nur 34% sind davon überzeugt, dass es die ausländischen Sanktionen sind. Also das kann man bewerten, wie man will. Letztlich haben die Leute das Gefühl, das System wird so schlecht gemanagt, dass wir hier massiv leiden und uns keine Lebensmittel mehr leisten können und auch kaum sinnvoll produzieren können. Überraschenderweise gibt es dann aber in bestimmten Punkten Zustimmung, ne? Also überraschend jetzt aus unserer Perspektive, hätten wir nicht gedacht.
Ja.
Also wenn jetzt spezifisch gefragt wird, wie die Leute denn Raisi finden, so, ne?
Richtig, also diese Umfrage, wir reden hier vom Iran Poll der University of Maryland, die regelmäßig Umfragen durchführen. Und wir müssen ja grundsätzlich immer bei einem Kontext wie Iran vorsichtig auf die tatsächlichen Zahlen blicken. Der Kontext Iran ist eben einer, wo Umfragen immer mit Vorsicht zu genießen sind, weil Leute teilweise dann und nicht gewillt sind, bei bestimmten Fragen ganz klar zu sagen, was sie denken. Aber man erkennt natürlich immer Trends. Und der Trend ist hier zum Beispiel, bei diesen Umfragen werden immer politische Persönlichkeiten genannt und dann soll die Bevölkerung im Prinzip immer sagen, also sehr, sehr negativer Blick. Bis negativer Blick, bis zu neutral und halt so diese Likert-Skala, diese 5 verschiedene Antwortoptionen. Und bei der Frage nach der Zufriedenheit oder bei der Frage zur Person von Präsident Ebrahim Raisi gab es 45,4%, die ihn sehr positiv bewerten und immerhin 32,6%, die ihn positiv bewerten. Also insgesamt erstaunliche 78% Zustimmung, also sagen wir mal Approval Rate,
Was ja nicht so richtig zum Wahlergebnis passt, ne?
was halt irgendwie nicht so richtig zum Wahlergebnis passt. Und vor allen Dingen fragt man sich, was ist es denn gerade, das ihm ein so positives Ergebnis beschert? Und hier gab es, fand ich, eine sehr interessante Online-Unterhaltung zwischen dem in London lebenden politischen Kommentator, Analyst, Aktivist, wie auch immer man ihn nennen möchte, Ali Alizadeh, der mit Mohammad Arasi gesprochen hat. Mohammad Arasi war eine Zeit lang Leiter der Umfragen bei der iranischen studentischen Umfrageinstitution ISPA. Und Mohammad Arasi hat was Interessantes gesagt. Der hat nämlich gesagt, dass aus diesen Umfragen auch hervorgeht, dass die iranische Bevölkerung relativ zufrieden ist mit der Art und Weise, wie das iranische Gesundheitssystem insgesamt läuft und wie das Land im Moment den Coronavirus oder sich mit dem Coronavirus im Moment umschlägt. Und da spricht er insbesondere die an Fahrt gewinnende Impfkampagne an. Und dass dadurch, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, immer mehr und mehr Menschen sind geimpft, die Verfügbarkeit von Impfstoffen sowohl innen selbstproduzierte als auch aus Europa, den USA und China und Russland, da ist jetzt einfach die Verfügbarkeit des Impfstoffs gegeben. Und das gäbe der Bevölkerung momentan ein Gefühl von Hoffnung, dass sich zumindest in dieser Hinsicht die Lebensverhältnisse bessern. Und das könnte es sein, was Ebrahim Raisi zugute gehalten wird. Interessant ist auch, dass Mohammad Arasi sofort hinterher schickt, dass sich aber der Präsident darauf nicht ausruhen soll und dass quasi das jetzt erstmal ein paar Wochen oder Monate halten kann, es sich aber sofort schlagartig ändern kann, wenn, naja, das zum Beispiel jetzt geschafft ist, sagen wir mal bis zum Ende des iranischen Kalenderjahres, was ja irgendwie Mitte März ist, sind alle halbwegs durchgeimpft, dann gibt es ja aber zig andere Dinge, die sich negativ auswirken könnten auf seinen Zustimmungswert. Aber das sind interessante Stimmungsbilder, die wir hier in dieser Umfrage und der Kommentierung dessen beobachten können.
Ja, also was sich auch definitiv negativ auswirkt und in Zukunft auch noch mal mehr wirken könnte, ist ja so ein bisschen die offenbare Unfähigkeit, sich im Cyberspace zu verteidigen. Ne? Also es gab jetzt wieder einen Hackerangriff. Dieses Mal wurden ganz viele Tankstellen lahmgelegt. Und das heißt, dass diejenigen, die eigentlich mit, also dieses subventionierte Benzin bekommen wollten, das eben nicht mehr bekommen konnten. Und was ich beeindruckend fand tatsächlich, das war, dass auf den Autobahnen in Teheran dann auf den digitalen Anzeigen auf einmal so Texte erschienen sind, unter anderem mit der Frage an den Revolutionsführer, also Khamenei, wo ist unser Benzin? Mhm. Also da ist jemand richtig in die Systeme reingegangen und hat sich da was überlegt. Das ist ganz interessant, also vor allen Dingen, wenn man auch überlegt, dass diese Cyberattacke ja wenige Wochen passiert ist, jetzt vor dem Jahrestag von den Anti-Regierungsprotesten im November 2019, die ja ausgebrochen sind wegen der Benzinpreise und der Benzinkrise. Und damals haben ja Sicherheitskräfte sehr viele Menschen festgenommen, über 300 wurden getötet, laut Amnesty International. Das ist ein interessanter Zeitpunkt, dass es genau jetzt wieder passiert ist und dass da auch Dokumente dann ans Tageslicht gekommen sind.
Und das ist und ich finde das ganz wichtig, was du sagst, diese, sagen wir mal, Unfähigkeit oder Verwundbarkeit gegenüber Cyberangriffen, weil man auf der anderen Seite sich ja auch wirklich damit sehr gerne angeberisch, sage ich jetzt mal, zeigt, wie viel man in den Cyberspace investiert und auch in eine eigene Cyberarmee. Aber man scheint nicht gefeit gegen diese Hackerangriffe. Natürlich wird in Iran Israel beschuldigt und es gab auch erschreckend parallel dazu irgendwie im Haaretz einen Artikel darüber, dass die israelische Strategie auch nochmal dahingehend ist, der iranischen Bevölkerung zunehmend nochmal Leid zufügen zu wollen, damit da einfach ein bisschen mehr Druck auf die Regierung ausgeübt wird und so weiter und so fort. Und Dementi aus Israel habe ich jetzt auch keine wahrgenommen und wir wissen ja auch, dass sozusagen diese Hackerangriffe in beide Richtungen erfolgen, also jetzt nicht nur aus Israel gegen
Israel. Genau, also wenn ich das richtig im Kopf habe, einen Tag nach diesem Tankstellen-Hack hat ja angeblich eine iranische Hackergruppe private Informationen von israelischen Soldaten veröffentlicht und unter anderem auch eben persönliche Fotos von dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz, ne, versehen mit der Drohung: Wir wissen, was ihr tut und wir haben geheime Dokumente und können die eben jederzeit öffentlich machen, wenn wir wollen. Das ist nicht gesichert, dass da tatsächlich dann eine iranische Hackergruppe hinterstand, aber das wurde so interpretiert im Sinne von, okay, das war eine Reaktion möglicherweise darauf.
Und ich finde das alles so gruselig, weil man im Grunde genommen wirklich kaum weiß, was für Kriege und digitale Schlachten im Grunde genommen im Hintergrund die ganze Zeit laufen. Und was in diesem Zusammenhang, auch was das Timing betrifft, du hattest das Timing angesprochen, an dem Tag, an dem dieser Hackerangriff stattfand, fand auch eine Konferenz in Teheran statt, der Nachbarstaaten Afghanistans. Und man hatte da eigentlich vor, auf höchster Ebene auch in Iran im Grunde genommen aufzuzeigen, der Welt und auch seiner Nachbarregion Iran ist besorgt ob der Situation in Afghanistan. Und eigentlich sollte natürlich auch Präsident Raisi daran teilnehmen. Er hat sich aber dagegen entschieden, daran teilzunehmen, weil eben dieses Chaos rund um die Tankstellen und im Ölministerium ausgebrochen war, sodass Raisi dann nicht an der Konferenz teilnahm, sondern sich schnell mit Ölminister OG getroffen hat. Und Es gibt ein Video, das ich habe dir davon erzählt und ich konnte es nicht wiederfinden. Es gibt ein Video, es ist fast schon lustig, wo man Raisi sieht mit einem Kamerateam, wie er ins Ölministerium geht, quasi in die oberste Etage, um den Minister zu treffen. Man sieht in diesem Video ganz deutlich, dass der Minister mal so überhaupt nicht auf den Zettel hatte, dass der Präsident ihn besuchen will. Also Okay. Es gab jetzt keine allzu peinliche Szene, bei der er erwischt wurde oder.
Okay, also es war nicht so, als dass er quasi mit seinen Kloschuhen, im Iran sieht man ja so extra Schuhe an, ne, Dampoi, genau, wenn man auf Klo geht, ne, dann irgendwie die so auch Wasser abhalten und so weiter. Die hatte er nicht an. Also so überrascht war er nicht. Das habe ich mir nämlich jetzt intuitiv vorgestellt.
Das ist wieder typisch, dass du dir das vorstellst. Nee, aber so ganz so schlimm war es nicht, aber man sah wirklich, dass er jetzt irgendwie so gar nicht damit gerechnet hat und dass auch dieses mit Kamerateam ins Ölministerium gehen, war jetzt auch nicht so abgestimmt. Aber auf jeden Fall hat das vielleicht auch das dazu geführt, dass der Ölminister OG wirklich sehr kleinlaut sich bei der Bevölkerung mehrmals entschuldigt hat. Und ich muss aber eine Sache sagen, wenn man das vergleicht, wie OG sich in der Öffentlichkeit verhält und wie damals die Regierung Rouhani sich verhalten hat, muss man echt sagen, dass damals die Regierung Rouhani ja alle Verantwortung ob der Verteuerung der Benzinpreise so ein bisschen von sich gewiesen hat und gesagt hat, man wusste davon nichts. Rouhani sagte ja, ich bin abends ins Bett gegangen und plötzlich aufgewacht und habe dann erfahren, dass die Benzinpreise sich verteuert haben. So war jetzt OG überhaupt nicht. Er hat sehr kleinlaut sich entschuldigt. Und natürlich hat er jetzt auch die Situation nicht sofort in den Griff bekommen oder von jetzt auf gleich. Aber immerhin nach 24 Stunden oder anderthalb Tagen war dieser Spuk auch wieder vorbei. Und ich fand es aber halt interessant, ist es das, was eine Bevölkerung, also das ist jetzt so ein bisschen philosophische Frage, wenn es einen Missstand gibt und die Verantwortlichen sich wirklich apologetisch entschuldigend zeigen, nimmt das schon viel Druck von der Düse bei der Bevölkerung, weil sie dann das Gefühl haben, hey, okay, wenigstens ist es ihnen unangenehm.
Wird es anerkannt sozusagen,
so das bisschen, eigene. Zumindest, also das frage ich mich vor. Ich habe da keine Antwort drauf, aber weil das
ist allein halt eine super billige Technik, ne? Also Taktik, finde ich, in der Politik, weil.
Ja, ich meine, wenn die Bevölkerung denen das nicht abnimmt, dann auf jeden Fall. Aber das wird jetzt nicht der Grund gewesen sein, warum es da jetzt an diesem Tag nicht zu Unruhen kam. Das liegt jetzt nicht an der entschuldigenden Art von OG. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass wenn jemand sich erkenntlich zeigt, ob einer Situation, die daneben gegangen ist, das nimmt schon einiges an Frust und Wut. Aber gut, das ist jetzt nur so eine Side-Discussion.
Ich würde aber gerne noch mal kurz was festhalten, auch was diese Schwierigkeit angeht, mit so, also Hackerangriffen umzugehen, aber auch mit Leaks umzugehen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, über diese Gruppe Edolate Ali, also so Alis Gerechtigkeit, Die Dokumente aus dem Evin-Gefängnis
Ach so,
veröffentlicht hat, diese
ja.
Videoaufnahmen, ne, wo man Misshandlungen gesehen hat von den Menschen, die dort festgehalten und gefangen genommen worden sind. Und die haben jetzt ja wieder so einen kleineren Leak gehabt. Das ist nicht unabhängig verifizierbar gewesen. Die BBC hatte das veröffentlicht. Dass genau bei diesen Benzinprotesten eben, da sind ja über 300 Menschen getötet worden von den Sicherheitskräften. Und da hat man eben jetzt Dokumente, wo steht, na ja, tödliche Gewalt ist eben manchmal unvermeidbar. Also wo das quasi auch
Krass, ja.
festgehalten wurde. Und da gibt es noch einen weiteren Leak auch von denen. Da geht es dann wieder um Dokumente aus dem Gefängnis selbst. Wie mit Menschen umgegangen wird, die in Hungerstreik gehen und wie die bestraft werden und so. Was ich damit sagen will, ist, dass da offensichtlich jetzt immer mal wieder was kommt, und die Regierung sich darauf einstellen muss, dass das auch so bleibt. Also, dass das jetzt nicht so ein einmaliges Ding war am Anfang der Regierungszeit von Raisi, dass nochmal klar gemacht wurde, okay, wer ist der Typ, was hat der für eine Vergangenheit, der jetzt das Land regiert, sondern dass weiterhin die Missstände auch sehr klar aufgedeckt werden. Natürlich nicht verifizierbar unabhängig, muss man immer dazu sagen, aber dass da durchaus der Regierung sehr stark auf die Finger geschaut wird. So.
Absolut. Damit hängt ja gewissermaßen auch zusammen diese ganze Diskussion, die es um die, nennen wir mal dieses komische, sehr deutsche Wort, Versicherheitlichung des Cyberspace, also das
Securitization, meinst du?
Securitization würde
Ja.
der Anglizist, der anglosächsische Typ sagen. Nee, also Versicherheitlichung, damit meint man im Grunde genommen, dass man alles, was in diesem Spektrum diskutiert wird, aus einer Sicherheitsperspektive betrachten will und auch Bedrohung und alles Mögliche sieht. Also
Also
letztendlich
gesellschaftliche Fragen eigentlich immer vor so einem Sicherheitskontext, ne?
vor so einem Sicherheitskontext,
Ja.
das hat man ja zum Beispiel auch mit Umweltfragen gemacht, das wurde dann stark versicherheitlicht, was dann zu Verhaftungen und so weiter geführt hat, weil man da eine Sicherheitsbedrohung gesehen hat. Und natürlich ist genau dieser Cyberspace, Social Media und so weiter auch im Visier länger gewesen. Wir haben schon häufig in unseren Sendungen über den Versuch, Social Media zu kontrollieren, diskutiert. Und jetzt gibt es ja, das können wir noch mal kurz aufführen, diesen doch recht drastischen Vorstoß mit einem Gesetzesentwurf, der im Grunde genommen, wenn man das jetzt frei übersetzt, zum Schutz der Online-User sein soll. Also Cyanatical Baron, also es geht irgendwie wirklich darum, dass man die Online-User schützt davor, Problematisches oder Gefährliches in einem Social-Media-Space zu sehen. Und dieser Gesetzesentwurf wurde heftig diskutiert. Der steht im Grunde genommen kurz vor der Verabschiedung und Inkrafttretung. Und hier, um das mal kurz zu umreißen, ich weiß nicht, inwieweit das hier auch bekannt ist, was das alles umfasst. Also die Tatsache ist, dass man ausländische Messenger-Dienste, auch wie tatsächlich auch wie WhatsApp und Signal und so weiter, dazu auffordert, den iranischen Gesetzesrahmen von Messenger-Diensten zu akzeptieren. Damit einhergehend müsste ein Vertreter dieser Firmen in Iran eine Repräsentanz eröffnen, was alleine aus sanktionspolitischen Gründen ja auch überhaupt nicht möglich ist. Was dazu gefordert wird, ist, dass alle Online-Nutzer sich klar identifizieren müssen bei diesen Messenger-Diensten. Also alles, was anonym laufen soll, wäre dann natürlich nicht mehr möglich. Es gäbe Geld- und Gefängnisstrafen für Leute, die Zensurumgehungsprogramme oder VPN in Umlauf bringen und verkaufen oder aber auch entwickeln und so weiter. Und das Ganze verengt einen bereits ja ohnehin schon sehr eingeschränkten eine Online-Sphäre Irans. Und was hierbei wichtig ist, ist, dass das kommt aus dem Parlament, aber es kommt halt von Reza Taghipour, der auch Wahlkampagnen Chef von Raisi gewesen ist. Und das ist also quasi eine, sagen wir mal, ein Teil der Prinzipientreuen in Iran, die wirklich jetzt Morgenluft wittern und sagen, hier haben wir die Möglichkeit, die Kontrolle über den Cyberspace, was den Social Media Space betrifft, zu steigern. Und das Ganze spielt jetzt natürlich bei dieser Cyberspace-Diskussion, die wir hier gerade führen, auch noch irgendwie massiv mit rein.
Ja, und da kann man sich schon fragen, was ist denn da gerade Raisis Game? Weil der hat ja wie im Wahlkampf zumindest angedeutet, dass der Zugang zum Internet nicht begrenzt wird mit dieser Aussage, die er da mal in so einem Duell oder in so einer Fernsehdebatte getätigt hatte, im Sinne von Menschen müssen den Zugang zum Internet haben, genauso wie zu Wasser und Strom, ne, oder Elektrizität. Ja. Jetzt aber hat er ja die Leute da angewiesen, also die zuständigen Behörden, das zu prüfen und eben dieses nationale Internet voranzutreiben. Eben vor dem Hintergrund, dass man sagt, man will die Menschen schützen vor äußeren Angriffen und Eingriffen in die Privatsphäre, ne, und ihre persönlichen Daten. Ist das, also hat er einfach gelogen im Wahlkampf oder haben da bestimmte Leute ihn so unter Druck gesetzt, dass er jetzt einfach mitmacht?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er ja da auch selber massiv unter Druck ist. Wir haben ja auch viel darüber geredet, dass es Leute gibt, die sich ihre Agenda oder die ihre Agenda versuchen, bei Raisi durchzudrücken. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es hier eben Leute in seinem Umfeld gibt, die dieses Gesetz viel mehr wollen als er selbst. Ich würde grundsätzlich ja auch die Durchführbarkeit total in Frage stellen. Ich stelle es mir also diese Diskussion um das nationale Internet
ist ja schon total alt,
ist, ne? Schon total alt und es gibt ja jetzt wirklich auch viele Wirtschaftsinteressen und auch Unternehmen aus dem Umfeld der Revolutionsgarden, also die größte, quasi das iranische Uber, Snap und auch Tapsi, diese beiden ja, wie nennt man die? Also diese Ubers und
Transport-Apps oder wie oder so Taxi. Ja,
Genau, die sind ja auch lautstarke Gegner dieses Gesetzes und davon gibt es ganz, ganz viele sehr große Unternehmergruppen. Also da gibt es sogar eine kleine Wirtschaftslobby oder nicht mal klein, aber eine einflussreiche Wirtschaftslobby, die dagegen wettert. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das am Ende dann doch noch irgendwie gebremst wird. Es gibt ja im System der Islamischen Republik immer dann noch Gremien, wie zum Beispiel den Schlichtungsrat, wo man da nochmal eine Handbremse ziehen kann. Und ich finde, auch da wird sich dann zeigen, um darauf zurückzukommen, Steffi, wie positioniert sich dabei dann der Präsident? Und kriegt er dann aber die Unzufriedenheit zum Beispiel ab? Weil natürlich das Internet und die weite Welt des Internets so einzuschränken, sich massiv auf die Lebensverhältnisse der Menschen auch auswirkt und nicht nur im Sinne von Zeitvertreib, sondern halt auch wirklich Business. Also man verliert eine Wirtschaftskraft dadurch, was auch nicht zu unterschätzen ist. Und in diese Richtung argumentiert ja auch der ehemalige Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie Mohammad Javad Azadi Jahromi. In einem Online-TV-Format, wo er interviewt wird, sagt er sinngemäß, ja, macht das mal alles, schränkt das mal ruhig alles ein. Ihr werdet schon sehr bald sehen, was für einen Einbruch in der Online-Sphäre das herbeiführt und welche wirtschaftlichen Verluste man macht. Und er warnt im Grunde genommen davor, dass im besten Fall dann so jemand wie Elon Musk dann einfach dazu übergeht, ein alternatives satellitenbasiertes Internet für ein Land wie Iran anzubieten und dabei dann irgendwie ein Riesenbusiness macht. Das sei für ihn das Best-Case-Szenario. Und im schlimmsten Szenario, sagt er, gibt es auch auf iranischer Seite unter denen, die das ganze Internet so unter Beschlag nehmen wollen, genau solche Business-Interessen. Und man könne einfach das Land sozusagen auf diesem Wege nicht isolieren. Er warnt generell davor, dass die USA sich schon immer gewünscht haben, Iran würde sein Internet so einschränken, damit man eben alternative satellitenbasierte Internetangebote für Iran schaffen kann. Also das, da meldet er sich nochmal zu Wort. Vielleicht hören wir hier mal kurz rein.
خوشبینانه این مسئله اینه که شما دارید ترویج میکنید اینترنت خارج از چارچوب اوکراینی کشور. بازاریابی میکنید برای آقای ایلان ماسک. خوشبینانش. نه فهمیده داری چنین کار میکنی البته بدبینانش هم اینه که نه فهمیده دارن بازاریابی میکنن واقعا برخی
Ja, also wir hören, er warnt gewissermaßen vor einem Elon Musk-Szenario, hält das aber für das eigentlich positivere, wenn man so will, und warnt einfach insgesamt, dass man so die Kontrolle über das Internet nicht herstellt, sondern eigentlich aus der Hand gibt, was die eigene Bevölkerung und die Internetnutzung betrifft.
Gut, die Debatte müssen wir auch weiter verfolgen. Ne? Ich glaube, Anfang des kommenden Jahres, also unserer Zeitrechnung, könnte das Gesetz ja schon in Kraft treten, ne, oder verabschiedet werden. Das heißt, jetzt die nächsten Wochen werden auf jeden Fall spannend zu beobachten.
Die werden spannend und ja. Wie gesagt, also das kann immer in letzter Sekunde auch noch gebremst werden, ja. Aber da müssen wir mal gucken, in welche Richtung irgendwie das Pendel schlägt.
Ja, jetzt haben wir ganz schön viel aufgetischt. Wollen wir noch eine richtige Portion draufhauen, damit hier gleich alle im Foodkoma sind?
Definitiv.
Für unser Follow Day, unser Nachtisch.
Danke für diesen Auftakt, weil, also Foodkoma, wir alle kennen das, irgendwie Kebab-Party, ein Spieß, Kubide, Berg, Juje, Sultani, Bachtiari und so weiter hintereinander weg. Und
zumindest die Nicht-Vegetarier unter uns, ne?
Ja gut, jetzt müssen wir natürlich auch noch daran denken. Gut, ja. Für die Vegetarier dann ein Spieß mit Tomaten und Zwiebeln und Peperoni. Nee, aber das typische Foodkoma nach einer herzhaften Kebab-Party kennt man. Und normalerweise geht man natürlich sehr stark davon aus, dass dieses Koma-eske Gefühl daran liegt, dass man einfach sehr, sehr viel Fleisch gegessen hat, dazu noch Brot und vielleicht Reis und so weiter. Es gibt jetzt aber, und dazu gab es einen kurzen TV-Beitrag, einen weiteren Hinweis darauf, was vor allen Dingen bei Juje Kebab, also die Hähnchenspieße-Verzehrer, als Grund dafür herrschen könnte, sich nach dem Verzehr von Juje Kebab so ein bisschen dizzy und leicht daneben zu fühlen. Wir hören mal ganz kurz rein.
Test مثبت اعتیاد پس از صرف جوجه کباب. آقای علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا مرغداران از تریاک برای افزایش وزن مرغ‌ها استفاده می‌کنند، گفتند متأسفانه بله، اکثر کارخانه‌های تولیدی مرغ و گوشت برای پروارسازی مرغ‌ها چند روز قبل از سربریدن در آب آنها تریاک می‌ریزند تا یبوست بگیرند و وزنشان زیاد شود.
Ja, wir haben richtig verstanden. Der gute Mann erzählt, dass es Vorwürfe gibt, ernstzunehmende Vorwürfe, dass Rückstände von Opium in Hühnerfleisch erkannt worden sind in der iranischen Lebensmittelindustrie und aus der Hühnerzucht sogar jemand zugegeben haben soll, dass man opiumhaltiges Futter den Hühnern bis zu 24 Stunden vor der Schlachtung zu essen gibt, damit ihr Gewicht noch sich drastisch steigert. Und dieser Bericht aus dem Fernsehen konnte jetzt noch nicht wissenschaftlich geprüft werden. Man hat auch noch nicht alle Untersuchungen abgeschlossen, sagt der gute Mann. Aber es könne eben daran liegen, dass dass das opiumhaltige Futter dazu führt, dass Menschen sich nach dem Verzehr von Juje Kebab nicht so gut gefühlt haben. Und,
oh Gott, das ist ja total krass, ey.
Und es kann sogar
jetzt ist mal ganz ernsthaft
eine Sucht erzeugen.
Oh mein Gott.
Ja.
Ja. Hat das nicht mega große, also regen sich darüber dann nicht alle auf? Das verstehe ich halt nicht. Wieso gibt es da kein Follow-up? Also wenn sowas quasi in dem Bericht gesagt wird und der Moderator sagt so, ja, wir werden Sie informieren, sobald wir da mehr wissen. Das ist ja schon kurios, wenn da nicht mehr kommt, weil das interessiert die Leute ja wirklich.
Also ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch viel mehr zu gegeben hat. Diese Videosequenz ist, glaube ich, ein Monat alt oder drei Wochen oder so. Ich weiß nicht, ob danach noch mal ein Follow-up-Bericht dazu gab. Aber ich selber als großer Juje Kebab-Fan würde gar nicht wissen wollen, ob das stimmt, weil ich natürlich natürlich nicht verzichten will. Aber das sage ich jetzt hier so läppisch daher.
Ich mag den Ansatz sozusagen nicht so, lass uns nicht so journalistisch sein, sondern mehr so aus der Konsumentenperspektive her denken, I don't wanna know.
Richtig. Es ist jetzt irgendwie, manchmal ist es besser, die Dinge nicht zu wissen. Also, aber halt natürlich Scherz beiseite. Diese Frage einhergehend mit den steigenden Lebensmittelpreisen hat riesiges Skandalpotenzial. Deswegen bin ich mir eigentlich sicher, und das kann ich ja vielleicht mal als Hausaufgabe zum nächsten Mal, dass man mal so ein bisschen hinterhergeht, gab es da eigentlich noch ein Follow-up zu. Es mag ja auch den einen oder die andere Zuhörerin geben, die das vielleicht mal recherchiert hat oder recherchieren will und uns das gerne natürlich auch mitteilen kann.
Ja, das wäre natürlich super. Weil wie du sagst, das finde ich total, also krass, vor allem wenn man bedenkt, wie viel Geld man jetzt ausgeben muss, um Fleisch kaufen zu können überhaupt. Und ja, wenn das dann, also ich meine, dass da Antibiotika und sonst was drin sind, das weiß man ja ohnehin auch schon, aber wenn da Opiumreste drin sind, also das würde man ja schon wissen wollen, wenn man das zum Beispiel auch seinen Kindern gibt.
Und vor allen Dingen so, sollte man mal wissen, nach wie viel Spießen Jujje Kebab stellt sich das denn wirklich ein? So, das müssen wir ja auch noch mal ein bisschen quantifizieren.
Wow, okay, das, die ganz neue Opiumkrise im Iran, krass.
Großer Effekt ist, ich habe jetzt echt großen Hunger und totale Kebab-Schmacht.
Nicht leicht verdaulich, aber trotzdem irgendwie spannend. Lass uns gucken, dass wir da dranbleiben.
Wir bleiben natürlich da dran und wir werden uns auf jeden Fall auch noch mal vor Ende des Jahres natürlich mindestens einmal noch treffen und versuchen, Hörenswertes, Erzählenswertes über Iran zusammenzutragen. Danke für dein Mitwirken, danke an die Zuhörerschaft.
Ja, danke euch allen, genau. Und wir melden uns bald wieder. Bleibt dran.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.